しなって言うとて。
Ja, herzlich willkommen. Ich fange mit einer kleinen Einleitung an und frage einfach mal in die Runde, wer am Aschermittwoch auch kein Fleisch isst. Deckt's mal auf. Okay. Ja, also im Sinne von wie viele andere Menschen, es heißt ja immer so schön, am Aschermittwoch isst man kein Fleisch. Punkt. Ich hatte die Diskussion nämlich mit meinen Arbeitskolleginnen und muss man dazu sagen, sind alle nicht strenggläubige Christen, sondern ja, da hatten wir die Diskussion und da war eben das auch. Man isst kein Fleisch am Aschermittwoch und auch am Karfreitag. Ja, also wie auch immer, das war eine Frage zu Beginn, warum ich euch das frage, da komme ich später noch zurück. Und dann wollte ich noch in die Runde fragen, weil das tue ich in dem Fall auch. Wer fastet denn als Vorbereitung auf Ostern in irgendeiner Form? Also Fasten ist ja vielseitig. Verzicht auf Süßes, kompletter Nahrungsverzicht, Verzicht auf Fernsehen, wie auch immer. Also es gibt ja viele Aspekte von Fasten. Genau. Und damit steige ich dann mit einer Geschichte ein. Und ich komme auf diese Fragen dann später noch einmal zurück. Und wenn ihr zuhört, dann wisst ihr vielleicht, von wem ich spreche. Stellt euch einen Mann vor, der sehr respektiert ist von seiner Gemeinschaft. Jemand, dem man zuhört. Jemand, der etwas zu sagen hat. Jemand, der sehr pflichtbewusst ist, der alle Gesetze minutiös erfüllt. Ein sehr treuer Diener Gottes. Und dieser Mann ist ein Leiter, eine Respektsperson, ein Lehrer, ein Diener. Und er setzt sich für seine Gemeinschaft ein. Mit ziemlicher Vehemenz. Und dafür, dass bitte alle Vorschriften und Gesetze auch wirklich eingehalten werden, bis aufs Letzte. Nach weltlichen Ansichten würde man sagen, ja, das ist doch ideal, ist doch super. Der ist respektiert, der hält sich an die Gesetze, der ist ein Anführer, ein Lehrer, was gibt's Besseres? Aber die Geschichte hat auch einen Haken. Dieser Mann hat einen großen blinden Fleck. Der ist so gefangen in seinem Fokus auf Recht und Ordnung und hat sehr großen Einfluss auf sein Umfeld. Und mit diesem Einfluss sorgt er auch dafür, dass jeder, der bitte sich nicht an die Regeln hält, die entsprechende Strafe bekommt. Das ist doch nur fair, argumentiert es sich da leicht. Wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, soll er bitte bestraft werden. Wir kennen ja Leute, die sich nicht an die Regeln halten, so die Drängler und Raser auf der Autobahn oder Leute, die Drogen konsumieren oder Raucher in der U-Bahn oder setzt ein, was ihr wollt. Da denkt sich doch jeder, naja, bitte, ist doch nur fair, wenn Leute, die sich da nicht dran halten, bestraft werden. Doch was ist, wenn der Mann, von dem ich euch erzähle, dieses Vorbild, seine Gesetzlichkeit und seinen Einfluss so weit treibt, dass andere davon schweren Schaden nehmen? Also nicht nur kleine Strafen bezahlen müssen, sondern verhaftet werden, gegeißelt werden, verurteilt werden, ja sogar vielleicht zum Tod. Und das ist auch noch nicht das Ende der Erzählung. Denn dieser scheinbar perfekte Bürger, dieses Gemeindemitglied, das sich für Recht und Ordnung einsetzt, dient eigentlich oder glaubt mit ganzem Herzen, Gott treu zu dienen, weil er sich ja an alle Regeln hält. Und genau dieser Mann realisiert eines Tages, dass er völlig in die falsche Richtung unterwegs war. Und genau dieser Mann begreift, dass er trotz seiner Treue zu Gott und seiner Religiosität eigentlich einen vollkommen falschen Weg gegangen ist. Und er wird ein komplett neuer Mensch, der neue Wege beschreitet und dabei ein Erbe hinterlässt, von dem wir heute noch profitieren. Und jetzt frage ich euch, wisst ihr, von wem ich spreche? Von Paulus, genau. Und ich lese euch jetzt aus der Apostelgeschichte, das ist die Bibelstelle, um die es uns heute geht. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger dieser neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. »Hananias«, sagte zu ihm. »Ja, Herr, hier bin ich«, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf. »Geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann.« »Aber Herr«, wandte Hananias ein, »ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten.« Doch der Herr sprach zu Hananias, »Geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss.« Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. »Lieber Bruder Saulus«, sagte er, »Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er, in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht gekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Heute geht es darum, die Art und Weise, wie wir vor Gott kommen, wie wir von ihm verändert werden, und wie Gott uns dadurch verwenden kann. Also komm, wie du bist, bring, was du hast und hilf uns gemeinsam, die Stadt zu verändern oder deine Umgebung oder deine Welt. Zunächst möchte ich euch mal ein paar Hintergründe zu Saulus/Paulus geben. Nach Überlieferungen wurde Paulus in Tarsus, einer römischen Provinz in Kilikien, geboren. Kilikien ist wahrscheinlich nicht vielen Leuten bekannt, aber es ist ein Landstrich in der heutigen Südtürkei, so an der, im Grenzgebiet zu Syrien. Also dort, wo es momentan heiß hergeht, wie man so schön sagen kann. Und Tarsus war damals ein sehr bekanntes, bedeutendes Handelszentrum mit einer großen jüdischen Diaspora-Gemeinde. Und Paulus stammte eben aus einer Familie von Pharisäern, also angesehenen Schriftgelehrten. Und er hatte als einer der wenigen jüdischen Reichsbewohner auch noch das Bürgerrecht der Stadt Tarsus, war also von Geburt an römischer Staatsbürger. Und in der Apostelgeschichte lernen wir ja Paulus als Saul kennen, eben benannt nach dem ersten König Israels. Und später kennen wir ihn dann als Paulus. Und jetzt wird sehr oft diese Erzählung, also dieses sogenannte Damaskus-Erlebnis, als Aufhänger hergenommen, warum eben Saul zu Paul wurde. Daher auch diese Überlieferung von Saulus zu Paulus. Ganz so dürfte es sich nicht ereignet haben, weil in der damaligen Zeit sehr viele Menschen zwei Namen hatten. Vor allem die, die eben in der Diaspora lebten, die hatten immer einen römischen Namen und einen jüdischen. Und in dem Fall eben Paulus von lateinisch Paulus klein, beziehungsweise der Kleine, und eben der Name Saul oder Saulus. Trotzdem, also warum er dann nachher Paulus hieß, ist quasi nicht überliefert, wieso er einmal so hieß und einmal so. Und was wir über Paulus noch wissen, ist, dass er eben nicht nur Schriftgelehrter war, also Torallehrer, sondern er war auch Zeltmacher. Also er hat auch wirklich einen Brotberuf gelernt und das hat ihm später auch finanzielle Unabhängigkeit gegeben. Das heißt, er hat konnte unabhängig seiner Mission betreiben und war nicht von milden Gaben abhängig, weil er eben auch einen Beruf hatte, den er auch ausüben konnte, um damit eben seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was wissen oder wie lernen wir Paulus kennen? Als religiösen Eiferer, als einen, der das jüdische Gesetz vertritt und auch mit einer Vehemenz gegen die neue Lebensweise und den Glauben dieser jungen Christen vorgeht. Er fühlt sich bedroht in seinen Überzeugungen und denkt, dass die Nachfolger Christi irgendwie Recht und Ordnung seiner Gemeinschaft bedrohen. Und wenn wir da jetzt ein bisschen in uns hineinhören, dann können wir da auch vielleicht einen Kontext zur modernen Zeit finden, wie oft wir uns bedroht fühlen von anderen. Sehr gut können wir das in Galater auch nachlesen, wie sehr Paulus eigentlich geeifert hat. Das hat er also im Galater selbst verfasst. Ich hatte mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt wurden. Und etwas später in der Apostelgeschichte lesen wir auch: Zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben mit allen Mitteln bekämpfen, und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des Hohepriesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In allen Synagogen der Stadt belegte ich sie mit hohen Strafen und versuchte sie dahin zu bringen, dass sie Christus verleugnen. In meinem maßlosen Hass verfolgte sie schließlich sogar bis ins Ausland. Also ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber für mich klingt Paulus wie ein Terrorist. Einer, der vollkommen in seinem religiösen Eifer gefangen ist und so weit geht, dass er dafür andere Menschen sogar zu Tode bringt. Wenn wir da heute nachdenken über Menschen, die das tun, sagen wir, das sind Terroristen. Für mich ist das ein sehr gutes Beispiel von Paulus, was eigentlich passiert, wenn wir das von Menschen interpretierte und ausgelegte Gesetz und die Vorschriften einfach punktgenau ausführen und sich über die Mitmenschen drüber stellt. Einfach zu sagen, ich bin besser, ich halte mich genau daran und so weiter und so fort. Paulus, der Terrorist. Also eigentlich ein schlimmer Mensch, eigentlich ein Sünder. Jemand, der andere verfolgt, der andere zu Tode bringt, der andere, der schaut, dass andere geschlagen werden. Und das nächst Schlimme dran ist, was eigentlich ja auch charakteristisch für einen Terroristen ist, er dachte, er macht alles richtig für Gott. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht unendlich gnädig wäre. Und die Gnade ist, er wählt einen Terroristen, um sein Wort weiterzugeben. Und diese Erzählung, dieses Damaskus-Erlebnis war ja für Paulus eine Offenbarungs- und Berufungserfahrung. Er hat später noch weitere Erscheinungen gehabt, also ist auch noch mehrmals gewarnt worden, dass er verhaftet werden wird und ist rechtzeitig geflohen. Aus dem Verfolger ist eigentlich ein Verfolgter geworden. Paulus ist eigentlich aus einer bequemen Machtposition heraus, aus einer Position, wo er Einfluss hatte, wo er was zu sagen hatte, wo er in Sicherheit war quasi, weil er hat ja den jüdischen Glauben vertreten, ist er eigentlich in die Rolle des Verfolgten, des Opfers hineinberufen worden. Und doch hat sein Leben in dieser Rolle ganz eine andere, nachhaltig positive Auswirkung gehabt, die bis heute anhält. Also vom Terroristen zum Jünger Jesus. Was ist das für eine Berufung? Und was wir später lesen können, was Paulus auch später schreibt und auch später realisiert ist, Gott hat Paulus eigentlich von Anfang an berufen dazu. Nur war Paulus einfach so verblendet, dass er das nicht sehen hat können. Und was ist jetzt die Botschaft für uns? Wenn Gott sogar einen Terroristen quasi berufen kann dazu, sein Wort weiterzugeben und dann so etwas Tolles daraus macht, was Paulus im Prinzip dann daraus gemacht hat, dann hat er doch genauso für dich und mich was bereitet in der Richtung. Nicht jeder hat jetzt eine Berufung wie Paulus, zu fremden Völkern zu gehen und Missionar zu werden, eine 180-Grad-Wendung zu machen und so zu verkünden. Aber für jeden von uns ist was vorbereitet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht hatte ein jeder von euch schon mal so ein Damaskus-Erlebnis. Gemeinhin sagt man ja heutzutage, so ein Damaskus-Erlebnis ist irgendein Ereignis oder dass einer Person eine einschneidende Selbsterkenntnis vermittelt. Also irgendwas, was ihre Einstellung und ihr Verhalten zum Positiven nachhaltig verändert. Und vielleicht habt ihr sowas schon gehabt. Einmal, mehrmals in eurem Leben. Wenn nicht, oder auch wenn doch, möchte ich euch ermutigen, dass wir, so wie Paulus, uns jetzt in der Fastenzeit auch einfach eine Zeit nehmen, wo wir mehr auf Gott hören und vielleicht haben wir dann auch so eine Erkenntnis, dass wir einfach wieder mehr reinhören, wo Gott uns hinstellen möchte. Ich weiß nicht, wer Asterix und Obelix kennt, diese Comic-Verfilmung. Es ist, glaube ich, noch keiner zu jung, um es nicht zu kennen. Da gibt es ja diesen schönen Ausspruch von Gaius Julius Caesar, Veni, Vidi, Vici. Ich kam, sah und siegte. Und Paulus kam auch. Er wurde wieder sehend und er siegte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also er ist gekommen, wie er war. Er hat gebracht, was er hatte. Einfluss, weil er bekannt war. Fähigkeit zu sprechen, Einfluss auf andere Menschen zu nehmen. Zuerst im Negativen, dann im Positiven. Also Gott hat nicht Paulus verändert, indem er ihm auf einmal Sachen tun hat lassen, die er nicht können hat. Er hat dasselbe gemacht wie vorher, nur für Gott. Vorher dachte er, er setzt sich für Gott ein, hat aber gegen Mitmenschen gewirkt. Nachher hat er die gleichen Fähigkeiten verwendet, aber sie für Gott verwendet. Und dann, Vici hat gesiegt, er hat seine Umgebung verändert und verändert sie bis heute. Und Paulus hatte vermutlich nie die Absicht, so ein Erbe zu hinterlassen. Er wollte einfach in seiner Gemeinschaft anerkannt sein und wollte, dass das Gesetz eingehalten wird. Es ist ja oft so, dass wenn man versucht, aus eigenem Willen irgendwie Einfluss auf andere zu nehmen, dann gelingt einem das ja gar nicht so. Aber wir können unglaublich viel schaffen, wenn wir es mit Gott tun. und im Willen Gottes. Und wenn Gott dich da in was reinberuft, dann bestattet er dich auch damit aus, dass du da dieser Berufung auch gerecht werden kannst. Und da sind wir wieder bei dem, dass wir genug Ressourcen haben, wenn wir einfach in dem aufgehen, wo Gott uns hingestellt hat. Was heißt das jetzt? Stell dir einfach die Frage, wofür brennst du? Was ist wirklich das, was dir Freude bereitet in deinem Leben? Was ist das, womit du auch anderen Menschen Freude bereiten kannst? Wofür brennst du? Was kann das sein, dass du im Namen Gottes auch vollbringen kannst? Für deine Mitmenschen, für deine Gemeinde. Wo stellt er sich hin? Und wenn dir das bewusst wird, wirst du auch die Mittel bekommen von Gott, die du brauchst. Jetzt nicht nur die finanziellen, sondern er wird dich da verwenden, wo du wirklich gut bist. Und ich möchte noch einmal zu dem zurückkommen, was ich am Anfang gefragt habe, nämlich, wie gesetzlich sind wir? Was für Regeln nehmen wir für uns und für andere? Und was für eine Bedeutung haben diese Regeln? Und ich möchte damit nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass es etwas gegen das Fasten am Aschermittwoch sagen oder gegen setzt ein, was ihr wollt. Sondern es ist immer die Frage, was ist mein Motiv dahinter? Mache ich das nur, weil man macht das? Es gehört sich so. Oder mache ich das, weil ich es für Gott tue? Das ist ein Riesenunterschied. In einem Fall bin ich religiös, im anderen Fall tue ich es für Gott. Und dann gibt es noch andere Dinge, die mir vielleicht im Weg stehen, meine Berufung zu finden oder auch das zu hören, was Gott mir aufs Herz legt. Glaubenssätze, irgendwelche Festlegungen, die ich irgendwann bekommen habe in meiner Kindheit, im Erwachsenwerden, die ich über die Jahre selbst gefestigt habe oder wo ich mich bestätigt gefühlt habe, weil andere mir das zugesprochen haben, obwohl das nicht ein Recht war. Ich bin nicht gut genug. Nee, ich bin nicht mutig genug, dass ich dem anderen von Gott erzähle. Ich bin nicht schön genug. Ich habe nicht genug Geld. Wer will schon von mir was hören? Ich könnte da endlos festsetzen. Ich glaube, wenn jeder in sich geht, wird er wohl was finden, was ihm andere schon zugesprochen haben oder was er sich selbst zuspricht. Ich bin nicht gesund, ich bin immer krank, ich bin nicht fähig dazu. Setzt ein, was auch immer euch trifft. Und ich möchte euch lossprechen von dem, weil das ist nicht das, was Gott uns sagt. Weil sonst hätte Gott nicht jemanden wie den Paulus berufen. Momentan ist ja noch die Fastenzeit bis 18. April. Und ich weiß nicht, wer jetzt genau fastet und weshalb. Aber ich bin mir sicher, dass diese Fastenzeit auch eine Gnadenzeit ist. Eine Zeit, wo wir uns wieder mehr bewusst werden können, was Gott eigentlich uns zuspricht. Und ich möchte alle heute ermutigen, inklusive mich selbst, die Zeit einfach zu nutzen, bis Ostern unsere Antennen einfach wieder neu auf Gott auszurichten. Einfach im Gebet, im Alltag zu hören und zu spüren, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Und auch unsere Motive zu hinterfragen. Einfach mit Demut und mit Herz an die Sache rangehen. Denn Gott wirkt in allem, was wir tun. Und in allem, wie wir sind, wenn wir es mit ihm sind und mit ihm tun. Ich fasse nochmal zusammen, was uns die Erzählung alles mitgibt von Paulus. Wir müssen keine Wunder vollbringen, um andere Menschen zu verändern. Wir können kommen, wie wir sind. Veni vidi vici. Er kam, sah und siegte. Und genauso kann man sagen, ich kam, sah und siegte. Komm, wie du bist. Bring, was du hast. Lass uns gemeinsam unsere Umwelt verändern. Nicht, weil wir so viel leisten dafür, sondern weil wir unser Talent einbringen dürfen, weil wir erfahren, wo wir wirklich wir sein können. Mehr will Gott nicht von uns. Denn, und da bin ich ganz fest überzeugt, jeder Mensch hat Potenzial und ist gut genug, in seinem Namen zu wirken. Und wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind, denn er verwendet unperfekte Menschen, um Unmögliches zu vollbringen. Amen. Ich möchte